Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Jona.
Hallo Jenny, wir haben heute auch nochmal ein bisschen eine spezielle Folge. Nämlich gehen wir heute auf ein paar Fragen ein, die uns Gerd nochmal gestellt hatte nach unserer Aufnahme. Er hat uns nochmal ein paar Fragen hinterher nach unserer Aufnahme in einer Mail geschrieben und dazu geschrieben, dass er leider nicht dazu kam, die Punkte anzusprechen. Es war ja ein sehr langes Gespräch und ich glaube, uns ging es, also beiden Parteien ging es so, dass wir am Ende noch dachten, ah Mann, diese ganzen Sachen, die hätte ich noch gerne gefragt oder hätte ich noch gerne gewusst, wie er darauf reagiert oder die hätte ich noch gerne besprochen, da könnte es noch hingehen. So ging es uns ja auch. Also ich hatte auch noch einige Fragen auf dem Zettel, die mich total interessieren würden, wie darauf geantwortet würde. Ging es dir ähnlich?
Ja, ging mir auch so.
Und er hat, dadurch, dass er ja in der Mail geschrieben hat, er hätte diese Punkte auch so nochmal angesprochen, habe ich jetzt auch nicht daraus entnommen, dass es für ihn jetzt persönliche Sachen waren zwischen uns, sondern was, was wir sozusagen veröffentlichen dürfen, weil er das sonst auch hätte so gesagt und so selbst veröffentlicht hätte in der Folge. Deswegen nehmen wir das zum Anlass und wir haben ihm auch so also ihm geantwortet auf seine Fragen und jetzt würden wir das auch nochmal mit euch teilen. Weil ich finde, das sind sehr spannende Fragen und ich habe da auch ein paar Dinge zu sagen. Die erste Frage, die Gerd uns gestellt hat, ist: Warum seid ihr so erpicht darauf, hemmen zu müssen?
Also an der Frage, was ich Gerda zurückgeschrieben habe, ist, dass ich die Art und Weise, wie die Frage gestellt ist, schon schwierig finde, weil es eben in so eine Richtung geht. Das hat halt so ein Geschmäckle, wenn man, also das Wort erpicht, das stört mich da. Also das klingt für mich nicht nach einer ernst gemeinten Frage, sondern eher nach einer Unterstellung. Dennoch habe ich ihm darauf geantwortet und ich muss halt ganz ehrlich sagen, das sind alles wirklich Schritt für Schritt Punkte, wie sie in meinem Webinar zu finden sind, selbstbelohnendes Verhalten. Deswegen würde ich jetzt mal die biologische Perspektive einmal rauslassen, hier im Podcast, würde das Webinar verlinken. Und wenn ihr wissen wollt, warum es total sinnvoll ist, Hunde zu hemmen, dann solltet ihr euch die Webinaraufzeichnung anschauen. Weiter geht's mit Jona.
Ja, also und das war wirklich interessant. Ich konnte da auch echt noch mal einiges lernen, was ich nicht wusste tatsächlich. Ja. Ich muss
Also schon
gerade ein bisschen.
wusstest, nur die Begründung nicht, wahrscheinlich.
Ja, also ich
Genau.
wusste die biologischen Zusammenhänge nicht in dieser Tiefe. Das war wirklich, wirklich spannend, ja. Haben auch meine Kundinnen, die da waren beim Webinar, zurückgemeldet.
Vielen Dank.
Für mich ist es so, genauso wie gutes Anlernen dazu gehört, genauso wie die Arbeit an der Beziehungsstruktur dazu gehört, genauso wie es dazu gehört, Hunde zu kuscheln, genauso wie Beschäftigung dazu gehört, genauso gehört es für mich auch dazu, nicht nur zu sagen, guck mal dahin, oder mach was anderes, sondern nein. Hier ist eine Grenze. Also genauso gehören für mich eben auch Unterbrechungen mit dazu und damit positive Bestrafung im Hundetraining. Und ich finde, so eine Grenze auf einer sozialen Ebene ist eine super wichtige Sache für die Beziehungen, die wir mit unseren Hunden führen. Auch zu erklären, wo ist meine persönliche Grenze? Also, Grenzen geben einfach einen Rahmen, in dem man sich aufhalten kann. Und zieht man diesen Rahmen nicht auf, dann hat man oft grenzenlose Hunde, haltlose Hunde, die keinen Halt haben. Und was ich wahrnehme in meiner Umwelt, sind sehr viele, zwar sehr formalistisch durcherzogene Hunde, aber die, wenn es drauf ankommt, eben diese sozialen Antworten nicht bekommen haben, sehr haltlos sind und sehr unangenehm für die Umwelt sein können. Und ja, das finde ich halt nicht so gut. Anders zu sagen, das finde ich nicht netter. Und das bedeutet aber eben die Akzeptanz dessen, dass auch eine bedingte Hemmung dazugehört. Und das sage ich bewusst, dazugehört. Das ist nicht alles, das gehört dazu.
Ich sehe das beispielsweise auch sowohl an meinen Hunden als auch an Kundinnenhunden. Wenn meine Hunde auf Hunde treffen, die erzogen sind, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn die aber sehr ungehemmt sind und nicht irgendwie mal gesagt bekommen, ey, du rennst jetzt mal nicht so doll auf die anderen zu oder bellst die jetzt mal nicht an, dann ist immer das Erste, was Exi macht, das Sensitivieren über eine positive Strafe bei dem anderen Hund. Und ich finde immer, wenn ich meine Hunde nicht hemme, dann macht's halt die Umwelt in irgendeiner Art und Weise. In dem Fall ist es halt Exi, also meine ältere Hündin, oder halt im Zweifel ich, dass ich die Hunde dann halt regeln muss, sozial regeln muss.
Ja, oder sie laufen nur über Management.
Genau, aber wenn sie halt zum Beispiel...
Was starke Einschränkungen bedeuten würde.
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn, aber in der Regel ist es ja so, also es ist jedenfalls hier in Wuppertal so, dass mir Hunde halt entgegenlaufen und ich dann mit den Leuten diskutiere, warum ihre Hunde halt in mich reinrennen oder so unhöflich sind oder mich anspringen oder meine Klamotten dreckig machen oder meine Hunde belästigen oder. Also im Zweifel, die Hunde werden immer bestraft. Es kommt halt nur die Frage auf, von wem. Und ich finde es halt total nett, wenn ich dann diejenige bin, weil ich ja auch die soziale Bezugsperson für meine Hunde bin. Ja.
Verantwortung übernehmen.
Genau. Und in der Tat ist es so, meinen Hunden geht es am allerbesten mit Karnes-Hunden. Also das merke ich immer wieder, als ich früher mal auf Seminar war, wenn ich Exi dabei hatte, die ist da so aufgeblüht und ist dann so rumgerannt und sie hatte da richtig, richtig doll viel Spaß mit den Karnes-Hunden.
So geil, die anderen haben auch Regeln.
Ja, genau. Ja, ja, oder weißt du noch, als wir uns das allererste Mal getroffen haben und meine Hündin, also Exi, da gab's Mathilde noch nicht, die war läufig, aber halt noch nicht in der Standhitze, aber die hat schon sehr, sehr gut gerochen für Rüden. Und dann habe ich dir ja geschrieben, hey, pass auf, wenn meine Hündin läufig ist und ein Rüde kommt, dann sagt die halt erstmal ganz klar, lass mich in Ruhe. So. Und das sagt die halt sehr deutlich, weil ich meine, die ist halt schon sehr alt und es hat sehr viel Erfahrung mit Rüden. Und dann war meine Frage, wie reagiert denn Jeppe darauf, wenn Exi ihm halt diese Grenze gibt? Und deine Antwort war darauf nur, Jenny, Jeppe ist doch nicht grenzenlos aufgewachsen.
Echt? So,
ja.
Das weiß ich gar
das
nicht.
Das weiß
mehr.
Ich noch.
Ja. Das ist auch so, dass.
Das ist halt beruhigend,
oder,
ne?
Und da, das finde ich auch, ja, das finde ich auch immer krass bei Jeppe. Also ich meine, Cleo nehme ich ein bisschen außen vor. Die ist ja auch ein bisschen anders aufgewachsen. Und das sind nochmal andere, eine andere, das müsste man jetzt nochmal anders auseinandernehmen. Deswegen nehme ich jetzt nur Jeppe. Wobei man Teile auch auf Cleo durchaus übertragen kann. Aber grundsätzlich bei Jeppe, ich setze den halt auch so gerne ein mit anderen Hündinnen, weil andere Hündinnen voll oft gewöhnt sind, dass Rüden ihre Grenzen nicht checken. Und der ist ja auch voll sexy motiviert. Also Jeppe ist King of the Sex-Öhrchen. Also dem seine Ohren, die schöner war, ganz weit oben, wenn er eine Hündin gut findet.
Ja, also Exi hat ihm auch was gesagt. Aber sie hat es halt eben einmal gesagt.
Er checkt halt dann sofort, ah, okay, die hat halt Nein gesagt.
Genau, richtig. Das ist der Unterschied, ja.
Und akzeptiert dann halt und baggert dann die Hündin nicht den ganzen Tag weiter an, sondern dann macht er halt was anderes. Und er ist dann auch nicht 3 Stunden lang gefrustet, sondern sagt, ja gut, dann halt nicht. Und dadurch entsteht ein entspanntes Miteinander zwischen den Hunden.
Ja.
Und ich kann Jeppe halt wirklich in jede Hundegruppe reinschmeißen. Und auf jeden Fall hat er auch mal Konflikte mit anderen potenten Rüden und so weiter. Aber ich weiß, der geht nicht über die Grenze.
Und genau das
der
ist der
Punkt.
Der
haut sich nicht grundlos.
Ich kann Exi gar nicht in jede Hundegruppe pauschal reinschmeißen. Weil sie echt mit Hunden, die niemals von ihrem Menschen Grenzen bekommen haben, nicht gehemmt wurden, immer nur über Management oder Umlenkung laufen. Sie hat immer dieses Ding von, Alter, ihr seid mir hier viel zu stressig, ich muss euch hier erstmal alle runterregeln. Weil sie ist halt auch ein Hütehund und sagt, ey, ich bin hier die Mutti, ich werde hier 10 Jahre alt, jetzt halt mal dein Maul. Also so geht's hier nicht. Das ist halt so ihre Idee. Aber in Karnes-Gruppen ist das überhaupt nicht der Fall. Und das ist sehr, sehr auffällig.
Ja, da habe ich auch dieses kleine Thema mit Jeppe, dass er ein bisschen zu oft bei mir im Junghundekurs mitgelaufen ist und den Rückruf von Junghunden durchsetzt. Das ist mir immer ein bisschen, es ist halt geil im Training, aber es ist halt unpraktisch in der Umwelt. Der macht das, ich kann den natürlich abrufen und so, ne? Das ist jetzt keine Gefahr, aber der hat halt, war sehr viel bei mir, sehr lange in Junghundekursen mit dabei. Und er versteht das Prinzip Rückruf. Das heißt, wenn ein Hund zurückgerufen wird, ein junger Hund speziell, der halt auch wirklich einfach noch nicht so erzogen ist oder sagt, nee, ich komme jetzt nicht, obwohl du mich gerufen hast. Und dann hört man so einen Menschen, der da dreimal hintereinander ruft und immer strenger wird. Dann checkt ja bitte sofort, geht dahin, haut dem links, rechts einmal was um die Ohren. Also halt wirklich auf so eine total angemessene Art und Weise, überhaupt nicht zu doll. Ne? Da gibt es keine Löcher oder sonst was, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Aber der sagt halt, du Bengel, so nicht. Du hast auf deinen Rückruf zu hören, geh mal schön zu Mutti zurück.
Ist ja auch ein Hütehund, sagst du.
Und dann geht der andere, und dann ist es halt auch so, dass der andere Hund dann in der Regel sagt, ah ja, okay, dann höre ich lieber mal auf meinen Rückruf, weil hier kriege ich halt eine aufs Maul so. Ja. Also ein bisschen nur, ein kleines aufs Maul. Ich halt eine Ansage, so eine richtig gute Ansage. Es sieht mega groß, so klingt es dann und sieht mega doll aus, aber es ist halt nichts dahinter. Mhm. Und dann sagen die, okay, dann gehe ich halt zurück. So, das hat er halt irgendwie so ein bisschen verinnerlicht. Das Problem ist, er würde das halt auch bei jungen Hunden machen, wenn ich ihn lasse draußen. Und da finden die Menschen das halt dann nicht so geil, weil die kennen ja natürlich auch Jeppe nicht. Und, wobei, ich hatte das auch schon einmal, wo ich nicht gut auf den aufgepasst hatte. Und das war auch in so einer Freilaufsituation, wo alle ihre Hunde halt so machen haben lassen. So. Und da hat mir auch schon mal jemand Danke gesagt. Und Kundin sowieso, ne? Also ich kann ihn halt dann auch mit jungen Hunden laufen lassen. Und ja, das ist eine geile Hilfe auf Entfernung. Mhm. Und warum kann er das so gut? Weil er halt auch checkt so, dass, also der, ich gebe ihm jetzt nicht die Verantwortung für mich, die, für die Menschen oder für mich die Arbeit zu machen, aber.
Ja.
Die kriegen voll viel mit.
Ich würde meinen Hund, also Exi, auch total gerne im Training einsetzen. Am liebsten in Welpengruppen, damit die Menschen sehen, wie man mit so Verhalten umgeht. Weil die ja total geil mit Welpen. Ich habe halt leider keinen Hundeplatz, AT-Page, aber das würde ich total gerne machen, weil die lässt so viel verpuffen und ist so abgegrenzt. Das ist ja so geil. Da kann man richtig viel von ihr lernen, finde ich, wenn man sie beobachtet mit Welpen.
Ja.
Naja, zurück zu den Fragen.
Ja, ja, sorry. Also wir quatschen eigentlich nie über unsere Hunde und ich finde es auch, also ich muss sagen, ich finde es auch ultra langweilig, wenn ich irgendwie Hundetrainerinnen viel über ihre Hunde reden. Mhm. Aber das diese generelle Stimmung, ne, bei vielen Hunden, bei vielen Karnes-Hunden, die ist schon bemerkenswert. Ja. Noch gerettet. Okay.
Soll ich die zweite Frage vorlesen?
Warte, das war doch die zweite Frage gerade. Warum habt ihr so viel Angst vor Hunden, dass... Achso, nee, das haben wir noch nicht vorgelesen. Ja, lies vor.
Die zweite Frage ist, warum habt ihr so viel Angst vor Hunden, sodass ihr Spielen mit den Hunden ablehnt? Und da kann ich euch gerne mal meine Antwort zu sagen, die ich auch Gerd geschickt habe. Da habe ich halt zuerst gefragt, wer das behauptet. Also ich spiele halt mit meinen Hunden. Und ich würde auch meinen Kundinnen nicht dazu raten, das nicht mit ihrem Hund zu machen. Und ich habe mich halt gefragt, woher überhaupt diese Idee kommt, diese Frage zu stellen. Ja, das habe ich gar nicht verstanden.
Mhm.
Ja.
Da würde ich jetzt gerne nochmal nachfragen. Also Gerd, an der Stelle, wenn du es hörst, kannst du gerne beantworten, was hinter der Frage steht. Also für mich klingt die Frage so in ihrer Formulierung sehr emotional und ich lese da auf, ich lese da auch weniger eine Frage als eher eine Aussage über uns. Und als Antwort auf das Thema Spielen konkret, dazu habe ich mal ein ganzes Video gedreht, das heißt, wie spiele ich richtig mit meinem Hund. Die Kurzform des Videos ist, also Videovortrag auf undiehunde.de. Die Kurzform des Videos ist es, dass ich erkläre, was der Unterschied zwischen Beutefangverhalten, also Jagdverhalten und echtem Spiel ist und wie Spiel zwischen Hunden und mit dem Hund aussehen kann und dass man natürlich gerne mit seinem Hund spielen kann, also echtes Spiel, Voraussetzung, dass man das aber eben auch nicht muss, also ich spiele tatsächlich nicht mit meinen Hunden. So, ich mache Beschäftigungssachen mit denen, ich mache alles Mögliche, wo man, ne, also
Wohle spielst du mit Jeppe? Du machst auch manchmal so in die Nase und dann in den Fang. Das habe ich auch schon gesehen.
Also vielleicht, ja, ich habe das sicher mal gemacht, aber das ist jetzt nichts, was ich der Regelmäßigkeit zuordnen würde. Also das kommt vielleicht einmal im halben Jahr vor oder so.
Also ich mache das tatsächlich regelmäßig. Also
ja,
es kommt
ich spiele eigentlich wirklich fast nicht mit meinen Hunden, aber ich sehe meine Hunde auch nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Also die begleiten mich viel, aber die sind halt Familienhunde. Das heißt, die sind eher viel mit dabei gerade. Genau, also wo ich war, echtes Spielen, man muss aber auch nicht mit seinem Hund spielen. Ne? Also wenn ich jetzt eine 10 Jahre alte souveräne Hündin hat, die da nichts abgewinnen kann und ich kann dem nichts abgewinnen, dann hört auf, mit euren Hunden spielen zu müssen, weil ihr denkt, das sollte man tun. Eine soziale Beziehung kann man auch über andere Sachen, schöne Sachen miteinander erleben. Das muss nicht über Spiel passieren, es darf aber über Spiel passieren. Was ich aber nicht empfehlen kann, ist die Selbstbelohnung aus dem Bereich stoffwechselbedingtes Verhalten, sprich hier Beutefangverhalten, also Jagdverhalten, zu nutzen, diese krasse Selbstbelohnung, um dadurch die Selbstbelohnung anderer Konflikte zu umgehen und damit umzulenken. Was meine ich damit? Konkret zum Beispiel, der Hund pöbelt an der Leine, zeigt Aggressionsverhalten an der Leine, und dann packe ich ein Spieli in Anführungsstrichen aus, vielleicht eher ein Jagdi oder ein Beuti. Dann mache ich mit dem, werf dem irgendwie dieses Ding und zergel mit dem da rum und lass den da voll ins Beutefangverhalten reinkippen, weil der das auch geil findet. So. Das finde ich weder nett noch wirklich, noch hat das was mit Spielen zu tun. Davon gibt es verschiedene andere Situationen und Ideen, wo auch eben Beutefangverhalten benutzt wird unter dem Deckmantel angeblichen Spiels, weil es natürlich ein riesiger Belohnungsfaktor für Hunde ist, die da drauf stehen. Und da sehe ich einfach ein riesen Missverständnis dem Tier Hund gegenüber. Und das Missverständnis, da bin ich nach wie vor immer wieder dran, das aufzudecken. Gerade auch im Karnes-Podcast gibt es 2 Podcast-Folgen dazu, die jetzt bald kommen, mit Christian Jung oder schon da sind.
Ja, was man auch häufig sieht, ist, wenn man, also ich gehe mit meinen Hunden spazieren, mir kommt jemand entgegen, der hat seinen Hund frei laufen. Voll oft sind es Border Collies. Und damit der Hund nicht zu meinen Hunden rennt, wird dann halt ein Spieli ausgepackt oder ein Jagdli, damit über Jagdverhalten der Hund bei sich behalten wird. Damit der halt
Jagdli und Beuti und Spieli sind meine Unworte des Jahres. Ja.
Das Jagdli wird ausgepackt, damit der Hund beim Besitzer bleibt oder bei der Besitzerin bleibt und nicht zu meinen Hunden rennt. Und das ist halt eine Umlenkung, die muss ich auch ganz klar benennen. Die finde ich sowas von scheiße dem Hund gegenüber. Also anders kann ich es wirklich nicht ausdrücken. Über Jagdverhalten
und teilweise
sowas.
Gefährlich. Also,
ja, aber ich finde es auch über Suchtverhalten,
ja,
Konflikte zu managen, finde ich so absurd und so.
Also es ist ja so, wie wenn jetzt ein Mensch Aggressionsverhalten zeigt und dann sagst, okay, dann mache ich den halt von der Droge abhängig.
Ja, ist doch scheiße.
Oder von was anderem abhängig, von.
Ja, es geht gar nicht, ey.
Irgendwas, also es muss jetzt, ne? Also
muss man hier jetzt mal ganz klar benennen, das ist einfach nur scheiße.
Ja, es ist halt Suchtverhalten, was dann gezeigt wird.
Ja.
Danke für deine Klarheit.
Ja, dafür bin ich ja bekannt.
Gut auf den Punkt gebracht. Soll ich die nächste Frage? Mhm. Hunde sind großartig und toll, wenn man ihnen Gelegenheit gibt zu lernen. Machen sie das ja auch, ohne dass man grob werden muss oder massiv hemmen muss. Würdest du anfangen?
Also bei der Frage stört mich auch wieder die Formulierung, wie diese Frage formuliert ist. Also es beginnt halt schon mit, Hunde sind großartig und toll. Ja, das stimmt. Viele Sachen sind großartig und toll. Hunde sind großartig und toll. Hunde sind Hunde. Und mir ist diese Frage, also es spielt eigentlich darauf ab, was ich halt immer wieder anbringe als Argument von der in Anführungszeichen Gegenseite, dass mir die Gegenseite zu doll emotional und moralisch argumentiert. Und hier geht es halt meiner Meinung nach direkt emotional los mit, Hunde sind großartig und toll. Und dann steht hier auch noch, und wenn man ihnen die Gelegenheit dazu gibt zu lernen, machen sie das ja auch, ohne dass man grob werden muss oder massiv hemmen muss. Und auch dieses grob und massiv ist mir an der Stelle auch wieder viel zu moralisch. Ich weiß nicht, Ich habe ihm auch geantwortet, dass er bitte sachlich bleiben soll. Wenn er halt wirklich eine Frage hat, kann er die gerne stellen. Aber auch bei diesen Worten grob und massiv, also wir haben 3 Stunden lang geredet und da habe ich halt mir die Frage gestellt, wie will man uns noch mehr missverstehen? Also wie hat der das, also wie kann man so, wie wir arbeiten, missverstehen? Ich finde, in dieser Frage ist wenig Frage drin, aber ganz, ganz viel Meinung. Und auch hier, ich verweise hier auch wieder auf mein Webinar Selbstbelohntes Verhalten. Da steht halt auch wieder drum, warum wir Hunde hemmen. Nicht grob und massiv, obwohl sie großartig und toll sind, sondern warum wir Hunde hemmen. Und weshalb wir eben Verhalten entsprechend beantworten und nicht umlenken und auch schon gar nicht über Jagdverhalten ersetzen wollen.
Ja, und ich würde mal so in den Raum stellen, sind alle Hunde wirklich großartig und toll? Also ich würde sagen, Hunde sind Individuen. Ich würde auch nicht sagen, alle Menschen sind großartig und toll. Ich weiß auch nicht, ob alle Eisbären großartig und toll sind. Ich finde Eisbären grundsätzlich super, wenn ich mir die im Fernsehen angucke. Ich habe sehr wenige kennengelernt bis jetzt und ich finde Menschen auch grundsätzlich super. Aber ich würde auch angesichts der weltpolitischen Lage nicht sagen, alle Menschen sind großartig und toll. Ich würde auch nicht sagen, ich würde sagen, Menschen sind Menschen, Eisbären sind Eisbären und Hunde sind Hunde. Und Hunde sind auch nicht die besseren Menschen, sondern ich würde gerne Hunde ernst nehmen in ihrer Individualität. Und es gibt auch echt Hunde, denen ich nichts abgewinnen kann. Weil, keine Ahnung, also oder prozentual nichts abgewinnen kann und sagen kann, ja, also die 50%, wo der auf der Couch liegt, netter Hund, aber in den Zeiten, wo er seinen Menschen ins Gesicht beißen will, was ist denn das für ein Müll? Also wer hat da die Genetik so verkeckert? Also das ist doch nicht, das macht doch keinen Spaß. Das ist doch nicht großartig und toll, wenn Kinder gebissen werden. Das ist doch nicht großartig und toll, wenn Hunde einfach die ganze Zeit dauerbellen und jeden in der Nachbarschaft belästigen. Das ist nicht großartig und toll, wenn Hunde einem ins Bett kotzen. So, Hunde sind Hunde und ich mag Hunde. Ich mag die richtig gerne. Ich finde es total faszinierend. Generell finde ich Tiere, oder generell, ja, ich finde viele Tiere faszinierend. Aber ich würde sagen, eher faszinierend und ernst zu nehmen. Und ich finde, das spricht so ein bisschen also ich interpretiere da jetzt auch nur rein, ne? Wenn wir jetzt mit Gerd im Gespräch wären, dann würde das auch ganz anders wieder aussehen. Das ist jetzt wieder so eine Antwort auf schriftliche Sachen. Trotzdem können wir ja jetzt das nehmen, was wir da halt hingestellt bekommen haben. Und für mich steckt da schon so ein bisschen dieses, die netten Tierchen, die sind immer alle nett. Aber vielleicht geht's gar nicht um nett, sondern vielleicht geht es darum, ein Wesen in sich zu erkennen. Und ein Terrier als Terrier anzunehmen, bedeutet auch, dass man vielleicht ein Stück weit Humor haben muss, um den zu mögen. Weil so krass übersteigertes Verhalten, egal ob es jetzt Sexualverhalten ist oder Beutefangverhalten oder Aggressionsverhalten, was sich ja auch alles irgendwie so ein bisschen miteinander dann noch vermischen kann. Ja, also wer findet das denn einfach nur toll? Ne? Also das ist ja, also es gibt ja so viele grenzwertige Dinge mit Hunden. Kennt ihr dieses Geräusch, wenn man so nachts, man schläft und man hört so diese richtiges und man ist so nein, nicht auf den Teppich und dann schiebt man den Hund noch irgendwie so weg. Mhm. Ist das großartig und toll? Ich weiß es nicht. Insgesamt finde ich Hunde super, aber mit einem ehrlichen Interesse am Wesen würde ich das nicht sagen, dass Hunde immer dass Hunde großartig und toll sind. Und zudem, das war jetzt nur der erste Part der Frage, das waren nur die ersten 3 Wörter, weiter ging es ja mit dem Thema Lernen. Da würde ich sagen, ja, natürlich lernen Hunde, aber was lernen sie wann? Und ich möchte ihnen eben auch die Chance geben, zu erfahren, es ist genauso okay für mich, wenn ich meinen Menschen nicht beiße oder wenn ich dem anderen Hund nicht mit meinem Aggressionsverhalten an der Leine den Stinkefinger zeige oder den Mittelfinger. Oder wenn ich meine Menschen nicht anspringe. Das fühlt sich auch vollkommen okay für mich an. Und das ist halt eine andere Zielsetzung, die wir da vielleicht haben im Lernen. Und das ist immer wieder runterzubrechen. Ich habe es vor 2 Folgen oder so schon mal gesagt. Ganz kurz da, wo Verhalten mehr werden soll, belohnen und anlernen. Da, wo Verhalten weniger sein soll, werden soll, da komme ich nicht ums Hemmen drumherum, um die bedingte Hemmung. Es sei denn, ich möchte nur auf Management setzen. Das ist eine individuelle Geschichte, das darf jeder für sich entscheiden, wenn niemand anderes belästigt wird.
Gut, nächste Frage. Nächste Frage ist, und überall da, wo ich Hunde von Karnes-Leuten gesehen habe, waren diese Hunde stark gehemmt und haben sich einfach nichts mehr getraut. Und meine Antwort in der E-Mail war, dass ich mit solchen pauschalen Äußerungen und anekdotischer Evidenz halt wieder nichts anfangen kann. Und dass mir diese Frage wieder, also die ist wieder auf Basis von also sehr emotional und moralisch gestellt. Und nur weil ich Hunde im Training habe, die 5 bis 7 Positive-Only-TrainerInnen hinter sich haben und jetzt bei mir total gestresst und trüber und schreiend und an der Leine zerrend ankommen, würde ich ja auch nicht behaupten, alle Hunde von Positivlern sind unerzogen und sind unter Dauerstress. Und eventuell verwechselt man halt.
Sind sie ja auch nicht. Also es ist ja auch, sind sie ja auch nicht alle. Ja. Trotzdem erleben wir das halt häufig. Weil das natürlich auch die Hunde sind, die dann zu uns ins Training kommen.
Ja. Ja, und ich finde halt, dass, ja, es wird halt oft verwechselt mit erzogenen Hunden, glaube ich. Ich finde diese Pauschalisierung, die sind nichts für mich. Damit kann ich nichts anfangen und deswegen habe ich da auch nicht wirklich drauf geantwortet, weil ich glaube auch nicht, dass man da auch mit einer Antwort gerechnet hat oder erwartet hat.
Ich habe geantwortet oder ich habe eine Antwort. Ich würde sagen, ich habe da eine komplett andere Wahrnehmung. Ich denke, Hunde, die sich gut in der Umwelt benehmen und sich anpassen können, sind vielleicht für manche ein ungewöhnliches Bild, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber ich persönlich empfinde Hunde, die man überall hin mitnehmen kann, weil sie einfach erzogen sind, und ich meine nicht nur formell oder formal erzogen, sondern auch auf sozialer Ebene erzogen, und Hunde, die dadurch durch diese Erziehung wahnsinnig viele Freiheiten genießen können, als eine ziemlich angenehme Geschichte. Und jetzt mal so alleine aus der Erfahrung, weil ja auch hier speziell Karnes angesprochen wurde, also alleine, wenn man sieht, wie im Studium oder auch schon in der praktischen Woche 1, wo sich ja über die Zeit, ne, erster Tag praktische Woche 1 mit dem letzten Tag sehr viel tut, finde ich es immer wieder richtig schön und bemerkenswert, wie so 20 Hunde mit diversen Themen, also wir reden da jetzt echt nicht davon, dass da irgendwie 20 Golden Doodle oder so nebeneinander liegen, einfach ohne viel zu tun in einem Raum nebeneinander schlafen und schnarchen und einfach wissen, dass sie nicht dran sind und die Menschen, also das wissen, weil die Menschen sich gerade einfach nicht mit ihnen beschäftigen, sondern weil sie sich mit sich beschäftigen und mit den Inhalten beschäftigen. Und das ist einfach schön. Also da geht mir das Herz auf, wenn ich das so sehe, wie die da alle einfach miteinander sind. Und da sehe ich auch keine Hemmung oder keine gehemmten Hunde, da sehe ich halt Entspannung und entspannte Hunde. Und trotzdem rennen genau diese Hunde in der Pause zusammen über die Wiese und machen so richtige Hundesachen. Und manche dürfen sich in Scheiße wälzen und manche nicht.
Manche dürfen es nicht und machen es trotzdem, Exi.
Genau, manche dürfen es nicht und machen es trotzdem. Also Hunde, die auf Hunde leben, wenn man dort jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung hat, einfach richtig so ein Hundeleben führen dürfen. Also ich finde, da wird auch der Name Hundeleben, der wird da gelebt in vollen Zügen. Und da dürfen Hunde auch sehr, sehr viel. Nur man macht eben halt einen Rahmen auf, in dem sie was dürfen. Und in anderen Rahmen ist es halt nicht möglich. Und gerade, also da muss ich jetzt was zu sagen, weil das so ein Bild ist, was ich für immer bei mir haben werde. Gerade wenn ich so an meine Prüfungswoche zurückdenke. Also Karnes Prüfungswoche, man hat Prüfungen und man ist da wirklich eine Woche lang andauernd die ganze Zeit auf dem Hof. Da war Sommer und es war ganz warm und ich habe auch noch Fotos davon gemacht. Vielleicht Begleitmaterial zu der Folge. Und da liegen einfach überall Hunde rum. Und auch fast alle Hunde ohne Leine oder viele Hunde sind da ohne Leine. Und es ist so vom Flair so fast so ein bisschen so ein Zusammenleben wie so, keine Ahnung, wie mit so Straßenhunden in Italien oder so. An jeder Ecke pennt irgendwo ein Hund, so. Und dann wird gegrillt und dann klaut auch mal ein Hund irgendwie ein Würstchen vom Teller. Und Im Grunde verhalten sich die Hunde dort, wie sie gewünscht sind, nämlich als Begleiter. Also dann, wenn die Menschen dann aufstehen, dann merken sie, ah, das ist mein Mensch, ich glaube, ich bin dran, okay, ich gehe mit oder so. Und kriegen auch zwischendrin irgendwie, wenn die damit nicht klarkommen und nicht runterfahren, kriegen die eine Pause und so. Es wird auf alle geguckt, aber das ist halt ein Hof voller Hunde, die gut miteinander klarkommen und die sich da einpassen an die Geschichte. Und da laufen dann auch Kleinkinder zwischendrum rum und so weiter. Natürlich gibt es auch unter den Karne-StudentInnen sehr kantige Hunde, weil ja Karne-StudentInnen bekannt dafür sind, sich so ein paar gewisse Viecher dann auch ans Bein zu binden und da Lust drauf ab, mit denen zusammenzuleben.
Oder weil sie halt sonst eingeschläfert werden würden.
Auch das gibt es teilweise, oder weil sie halt gezielt auch nach Tierheimhunden gucken, die man vielleicht nicht so will und man eine Herausforderung vielleicht auch sucht. Häufig der zweite Hund im Karne-Studium. Also erst ist nett und dann kommt noch so einer dazu.
Echt? Ich finde eher andersrum. Ich oft erlebt. Ich finde, die zweiten Hunde sind immer, und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt möchte ich
ja, hab halt beides. Ne? Entweder du hast diesen krassen Konflikt mit deinem Hund und suchst die ganze Zeit nach Lösungen und dann irgendwann kommst du wegen diesem Hund zu Karnes und da beginnt die Reise. Oder du kommst zu Karnes, hast einen netten Hund und dann sagst du, scheiße, wir haben alle Hunde mit Konflikten, ich brauche auch einen.
Ja.
Und dann schaffst
irgendwie
du dir den
beides
zweiten
gibt es, ja.
Ja, ja, das stimmt.
Ich bin auf jeden Fall Nummer zwei. Nummer eins.
Hey, wo hast du denn? Ja. Ach so, ja, du hast.
Ich habe mir dann Mathilde geholt, weil kein Bock mehr.
Ja, ja. Aber ein Großteil hängt da halt einfach so rum auf Hundeleben und trotzdem können sie eben dann, wenn es verlangt wird, orientiert an der Leine laufen und sagen, du, ich habe jetzt mal hier für die nächsten 5 Minuten 90% meinen Menschen im Kopf und gehe im Kopf nicht jagen oder so. Das heißt aber nicht, dass man halt den ganzen Spaziergang so geht, sondern die meiste Zeit des Spaziergangs dürfen die Hunde halt Hundesachen machen. Und auch wenn ich so Pensionen angucke von Karne-StudentInnen oder AbsolventInnen, da sehe ich halt Hunde, die so viel dürfen und die so eine tolle Lebenssituation dadurch geschaffen bekommen, dadurch, dass sie halt diesen jetzt schon oft zitierten Rahmen haben. Das finde ich eigentlich einfach richtig, richtig schön. Deswegen müsste man da jetzt nachfragen, wie dieses Bild entsteht, ob wir generell ein anderes Bild haben und ob wir entspannte, erzogene Hunde da sehen, wo andere gehemmte Hunde rein interpretieren oder was der Fall ist. So, ne? Also Gerd hat ja jetzt auch kein Karne-Studium gemacht, weiß ich jetzt nicht, was er da gesehen hat. Das müsste er dann halt, müssten wir halt abgleichen.
Mhm. Ja. Und ich kann auf jeden Fall auch nur noch mal dazu sagen, ich war ja vor meinem Karne-Studium regelmäßig auf Seminaren von HundetrainerInnen, die die gegeben haben, weil ich halt einfach sehr viele Fragen hatte, auf die ich selber keine Antwort hatte. Und immer
musst
wenn
du mir
ich...
Musst mir nochmal, wenn wir nicht aufnehmen, sagen, wo du warst, würde mich interessieren.
Ja, genau. Und wenn ich beispielsweise bei Veranstaltungen war, wo zum Beispiel Karnes-Absolventinnen die Veranstaltung gegeben haben, dann waren da in der Regel die Hunde dabei. Und wenn ich zum Beispiel auf so Veranstaltungen war, wie, weiß ich nicht, ich war zum Beispiel bei Streunerhunde von Udo Ganzloser und Kate Kitchenham. Und da hatte...
Aber die wollen wir jetzt nicht namentlich nennen.
Doch, warum nicht? War ich ja. Okay. Bin ja, ist ja mein Doktorvater auch. Warum denn nicht? Okay. Und da ist mir halt aufgefallen, dass ich meine Hunde dabei hatte und neben mir noch eine andere Person, aber alle anderen halt nicht. Oder ein Beispiel auf, also mich kann man halt zum Beispiel auch buchen.
Das ist schon sehr so bei Karnes, so jeder ist willkommen, egal ob dein Hund andere Haut oder sonst was.
Ja, voll.
Egal, ob der schon mal einen Menschen gebissen hat, jeder ist willkommen, du solltest den halt absichern.
Genau.
Aber jeder darf hier sein.
Also bei den anderen sind die auch alle willkommen, aber die bringen die halt nicht mit. Und also warum auch immer. Keine Ahnung, vielleicht wird das auch rausgeschrieben, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen.
Was
das
ich
ist halt meine Erfahrung.
Ich meine, diese Kultur wird halt gelebt von, ne, also du kriegst halt was an die Hand dort, du bist sozusagen, ach ja, gut, wenn deiner so ist, dann gehen wir nochmal dreimal ineinander vorbei, um dann in die Wiederholung zu gehen. Also es wird halt nicht nur gesagt, die sind willkommen, sondern es wird halt explizit gelebt, vorgelebt.
Genau, und ich war zum Beispiel, also mich kann man zum Beispiel auch buchen als Dozentin. Und dann war ich auch bei einem Ausbildungsinstitut und habe da ein Seminarwochenende mit einer Kollegin gegeben. Und dann ist mir bis zur ersten Pause aufgefallen, dass gar kein Hund im Seminarraum ist. Und das war jetzt halt auch so, dass das jetzt nicht irgendwie ein komischer Seminarraum war, der sehr klein war, sondern gibt's ja bei Karnes genauso. Wir haben ja auch nicht unendlich viel Platz und die hängen ja auch alle in der Nähe rum. Und dann habe ich halt nach der Pause gesagt, ja, ey, wo sind eigentlich eure Hunde? Und dann habe ich gesagt, ja, dann holt ihr doch rein. Also, ja, und dann, ja, aber mein Hund ist die, mein Hund ist das, mein Hund ist jenes, ja klar. Weil wir sind ja hier auf dem Seminarwochenende, hier geht's ja um Hundeerziehung, dann nimmt die mit rein. Und da war halt zum Beispiel auch ein Aussie, der hat auch erstmal sich nur, also, ne, verbalisiert, sag ich mal. Und das war halt dann auch irgendwann gegessen, ne? Und dann, also sich das zu trauen, auch mal die Hunde mit reinzunehmen, das ist halt bei Kahn ist total normal, dass wir das halt machen. Und ich weiß es halt von anderen Ausbildungsinstituten, wo mir Leute berichtet haben, wo
und
sie
machen
waren.
Und nicht die ganze Zeit am Hund rumdoktern.
Genau.
Also das heißt nicht, der Hund braucht dann 3 Kauartikel, um
nee,
die Stunde durchzustehen.
Mm-mm.
Und man muss immer wieder einen Keks auf die Decke legen, sondern
genau.
Der Hund
ich habe
ist
die
dann
eine
dabei.
Seminarteilnehmerin dann halt auch angeleitet, was sie dann halt jetzt machen soll. Und dann war das ein Ding von, weiß ich nicht, 2 Minuten. Und dann war das Thema gegessen. Sie war sehr, sehr doll froh darüber, weil sie dachte, oh mein Gott, mein Hund kann das, das ist ja krass. Und das war ja gar nicht schwer, also es war ja überhaupt kein Thema. Und ich weiß es halt auch von anderen Ausbildungsinstitutionen oder beziehungsweise von einem weiteren noch, dessen Namen ich jetzt natürlich auch nicht nenne, weil mir das halt einfach meine TrainerkollegInnen erzählen, die dort halt die Ausbildung gemacht haben, dass die Hunde da teilweise richtig gestört
Sag's mal
haben.
Und dann musst du es piepen, ich will's wissen. Ja, da habe ich mir gedacht.
Genau, und dass die Hunde da teilweise sehr gestresst waren oder halt dann auch ins Auto mussten und halt nicht teilnehmen konnten. Und ich finde, das spricht halt ganz doll für Karnes, dass die sagen, ja, bringt doch eure Hunde mit. Aber natürlich auch, wenn, das finde ich halt zum Beispiel bei Karnes halt auch mega geil, gerade bei der praktischen Woche 1 ist mir das aufgefallen, dass die halt auch immer ganz, ganz toll die Hunde im Blick haben. Wenn die zum Beispiel sagen, ja, ey, das ist für deinen Hund, das kann der gerade gar nicht leisten, das ist viel
Ja,
zu
voll.
doll, bring
Ja,
den
voll.
mal ins Auto oder
Ja,
geh mal mit
oder
dem eine
gib dem eine
Runde, gib
Pause.
dem eine Pause, dies, das, ne? Oder wenn ich zum Beispiel, ich war ja mit Mathilde da, ich kannte Mathilde erst 1 Woche, sie war
Was
erst ein
können die
Jahr alt.
leisten? Ja.
Und dann, sie war halt trotzdem die ganze Zeit dabei, aber ich habe dann halt manche Übungen halt gar nicht mit ihr gemacht, weil die halt gesagt haben,
Ja.
ja, dein Hund kann ja noch gar nichts, das ist ja Quatsch.
Ja.
Ja, mit dem machen, und dann haben wir halt Welpensachen mit ihr gemacht, zum
Da haben die
Beispiel.
DozentInnen schon echt so voll das
Voll.
feine Auge drauf, dass Hunde nicht überlastet werden, sondern dass die,
Ja, oder auch angepasste Übungen, ne? Also in meiner
dass die an deren
praktischen Woche
Grenzen, ja.
war zum Beispiel nicht nur Mathilde als junger Hund da, der nichts konnte, sondern auch noch ein Welpe. Und dann haben wir halt zum Beispiel auch
Ja.
Welpenkram gemacht, ne?
Ja, voll bei uns auch,
Ja.
ja.
Das finde ich halt das Gute daran, dass die Hunde da als individuell gesehen werden und dann man immer individuell guckt, was man jetzt machen kann.
Als Individuum gesehen werden.
Als Individuum gesehen werden, genau. Ja. Also auch ganz anderes Bild.
Nächste Frage ist, ich verstehe das nicht. Also das ist eigentlich ein Teil der anderen Frage. Wir haben das jetzt nur aufgedröselt. Also ihr müsst
Nee,
es euch als eine
die
Frage
Frage ist, ist
vorstellen.
das wirklich euer Ansatz, Hunde zu deckeln?
Oh, shit. Okay, dann nochmal. Die nächste Frage ist, ist das wirklich euer Ansatz, die Hunde unter dem Deckel halten zu wollen?
Ja, also auch da bei dieser Frage meines
Welcher Deckel?
Erachtens,
Plastikdeckel?
welcher
Ist es ein Bierdeckel? Was soll, welcher
was für ein
Deckel?
Deckel? Nee, also in dieser Frage, die ist für mich auch wieder ganz, ganz viele Bauchgefühlis und für mich keine echte Frage, wo man auch keine echte Antwort drauf erwartet, meines Erachtens.
Was? Ich habe natürlich trotzdem eine Antwort.
Ja, aber das war meine Antwort darauf. Genau, jetzt kommt deine Antwort.
Ich finde es vollkommen legitim, das zu sagen. Also ich finde es eine gute Sache zu sagen, darauf gibt es keine Antwort. Aber ich habe mir auch, ich möchte trotzdem irgendwie was dazu sagen. Ich habe da so ein Bedürfnis. Also, wir sind ja HundetrainerInnen und in großen Teilen unserer Arbeit vor allem BeraterInnen, weil Menschen mit ihren Wünschen zu uns kommen. Wünsche klingt jetzt ein bisschen nett, ein bisschen ein Euphemismus von dem, was da meistens geschildert wird. Und diese Wünsche beruhen in den allermeisten Fällen eben auf Konflikten. Zum Beispiel will jemand seinen Hund frei laufen lassen ohne Leine oder die wollen einfach spazieren gehen und der Hund soll nicht pöbeln oder die wollen einfach nur schlichtweg nicht von A nach B gezogen werden oder. Also, you name it, so. Und diesen Arbeitsauftrag, diese Zielsetzung arbeiten wir ja im Erstgespräch ganz konkret heraus. Also auch wirklich, wo soll es hingehen? Nicht nur, was soll der Hund nicht tun, sondern was hättet ihr gerne? Was wäre eine Bestätigung, dass wir etwas erreicht haben. So, dann kommen wir natürlich noch mit unserem Realismus und sagen, wo geht's hin oder was nicht, ne? Also es gibt natürlich da deutlich auch Grenzen. Aber erstmal da so ein Ziel zu haben. Das heißt, wir haben ein Ziel, eine Zielformulierung von den Menschen und wir haben damit auch einen konkreten Arbeitsauftrag als Dienstleister sozusagen. Das heißt natürlich auch, dass wir den Arbeitsauftrag ablehnen können, ganz klar. Aber wir haben das, oder ich habe das Verständnis von meinem Beruf, dass ich die Menschen dahingehend entwickeln und begleiten will, dass sie mit ihrem Hund diese Konflikte lösen können. Wenn jemand kein Thema damit hat, dass der eigene Hund Aggressionsverhalten zeigt, also zum Beispiel an der Leine pöbelt, das Beispiel nehmen wir so oft, weil es ist einfach so oft Thema, und die Umwelt nicht darunter leidet, dann dürfen von mir aus diese Hunde gerne weiter pöbeln. Aber in dem Moment, wo Menschen sich daran gestört fühlen, empfinde ich es als meine Aufgabe, denen dabei zu helfen, diesen Konflikt ehrlich zu lösen. Einen Hund die ganze Zeit zu deckeln, klingt für mich, was ich darunter verstehe, auch wieder nach keinem vollendeten Training. Weil wenn man einen Hund die ganze Zeit deckeln muss, darin habe ich ein Bild von, dass du die ganze Zeit versuchst reinzukommen und immer wieder, da würde ich sogar dieses Wort korrigieren bemühen, was ich sonst eigentlich nicht in meinem Sprachgebrauch habe. Also du willst eigentlich Verhalten unterbrechen, aber es ist nie nachhaltig geklärt mit dem Hund, sondern du musst die ganze Zeit, wenn der Hund 10 Jahre lebt ab dem Moment, wo du das Training anfängst, musst du 10 Jahre lang immer wieder sagen, nein, 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 nein. Und so ein Dauerdeckeln machen. Und das ist einfach kein gutes Training. Sinnvoll wäre das Training, wenn du sagst, nein, hier ist die Grenze, dann ist das Thema irgendwann durch, nachdem es in verschiedenen Kontexten und so weiter geklärt wurde. Und dann läufst du mit einem entspannten Hund rum, der dieses Verhalten nicht mehr zeigt, sondern der gelernt hat, ich kann es halt auch lassen. Bis zu dem Grad, wie du es halt haben willst. Ne? Also für manche ist ja auch okay, dass der Hund noch rumimponiert oder so. Da würde man, manche Sachen würde man stehen. Ein Border Collie, der doof da hinguckt und ein bisschen fixiert, da würde ich auch Sachen stehen lassen teilweise, weil man sagt, so sehr will ich halt dann auch nicht gegen die Genetik arbeiten. Das ist ja jetzt alles erstmal so fein, wie wir es jetzt haben. Das heißt, der Hund kann umlernen und ich bin nicht ein Leben lang mit einer positiven Bestrafung beschäftigt, sondern für ihn ist es dann halt Normalverhalten geworden, zum Beispiel nicht mehr volle Kanone in die Leine zu knallen, wenn das mein Thema war. Und das deswegen sehe ich da kein Dauerdeckeln. Und ich würde sogar auch gucken, dass wenn man bei Hunden sehr, sehr viele Themen hat, sehr viele Konflikte hat in der Beratung, und ich glaube, da spreche ich für dich und viele andere mit, dass wir immer gucken würden, wo gibt's Momente, wo man in der Beziehung wieder zusammenfindet, dass man nicht den ganzen Tag nur miteinander in Konflikten verbringt. Also erstmal würden wir nicht jeden Konflikt gleichzeitig angehen, sondern da irgendwie gucken, erst das erste Ziel, dann das nächste Ziel und so weiter. Manchmal überschneidet sich das hier und da, aber nicht den ganzen Tag nur an Konflikten rumschrauben. Das ist nicht sinnig. Aber dann zu sagen, zum Beispiel gerade wenn man so im Clinch häufig mit seinem Hund ist und es macht ja auch was mit dem Bild, was man dann von seinem Hund hat, da gezielt zu sagen, was kann der richtig gut, was mögt ihr gerne an Beschäftigung? Da hast du ja auch das Video, den Videovortrag zum Thema Beschäftigung zum Beispiel gemacht. Also ich rate ganz häufig dazu, mal rauszufinden, was eine gute Beschäftigung für beide sein könnte zum Beispiel. Also das ist mir zu eindimensional.
Dann würde ich sagen, kommen wir auch zur letzten Frage. Und die letzte Frage ist eher keine Frage, sondern eine Aussage. Aber sie war trotzdem mit bei den Fragen dabei. Und zwar hat Gerd geschrieben, ich verstehe das nicht. Hunde können so lustig sein, wenn man ihnen Gelegenheit dazu gibt.
Und da würde ich antworten, ich glaube, da ist wirklich manches noch nicht so wirklich verstanden worden. Ob das jetzt daran liegt, dass wir das noch nicht gut ausführen konnten in den 3 Stunden oder woran das jetzt liegt, dass das nicht verstanden ist, weiß ich nicht. Vielleicht helfen unsere Antworten in dieser Folge, die wir jetzt extra dazu gemacht haben, noch ein bisschen. es zeigt irgendwie, was da drin steckt für mich, so eine vollkommen andere Vorstellung von meiner Realität, wie ich sie wahrnehme. Also nur weil man halt auch Nein sagen kann, heißt es ja nicht, dass man nicht auch lustig miteinander sein kann. Ne? Also einem Kind, was, keine Ahnung, gerade die Klobürste hochhebt und die ablecken will und ich stehe halt 5 Meter daneben, weil ich was anderes mache, dem würde ich halt auch Nein sagen in der Situation. Das heißt trotzdem nicht, dass ich nicht mit demselben Kind in ganz vielen Situationen ganz liebevoll sein kann, ganz lustig sein kann, dass wir mal Konflikte haben und da ernst miteinander reden und in anderen Situationen albern sind und so. Also Beziehungen sind doch vielschichtiger und sind doch nicht, ich bin nur so oder nur so. Und Hunde sind ja auch nicht nur so oder nur so. Also meine Hündin ist das beste Beispiel. Die kann ganz doll extrem Umweltängste zeigen oder mittlerweile würde ich eher sagen Umweltunsicherheiten. Die kann ganz doll Aggressionsverhalten zeigen. Gegenüber Hunden, gegenüber Menschen halt dann wieder gar nicht. Die kann ganz, ganz doll lustig sein. Also sie hat so eine Bandbreite an Verhaltensweisen. Die habe ich auch. Also kann halt auch mehrere Sachen sein. So. Und auch mit verschiedenen Hunden muss man unterschiedlich umgehen. Also wenn ich jetzt Kiko nehme, der Hund, mein erster Hund, der noch bei meinen Eltern lebt, weil die nicht mehr rausrücken. Ich liebe diesen Hund, ist der beste Hund der Welt. Der darf bei mir alles. Der darf mich anspringen, der darf bei mir auf die Couch hüpfen, wo meine anderen beiden Hunde nicht raufhüpfen dürfen. Aber der ist halt einfach nur nett, mit dem gibt's keine Konflikte und der wiegt 7 Kilo. Aber nicht jeder Hund ist ein Kiko. Und ich finde es ganz falsch verstanden, wenn wir unseren Beruf so begreifen, als sind wir nur die Anwälte für Hunde, weil in erster Linie sind wir ja erstmal BeraterInnen für Menschen und für Menschen da und dabei sollten wir immer die Hunde und die Umwelt, dass sich alle wohlfühlen und alle Bedürfnisse von allen im Kopf haben, das sollten wir immer parallel miteinander stellen. Wobei man auch sagen muss, wir arbeiten sehr viel gegen die Bedürfnisse von Hunden, wenn wir gucken, wo Hunde zu gezüchtet sind. Das ist einfach die Realität. Haben wir in einer anderen Folge auch nochmal was zu gesagt. Aber was ich beobachte von meinen Kundinnen, sind Menschen, die zu mir ins Training kommen, die sehr, sehr mit den Bedürfnissen ihrer Hunde beschäftigt sind und sehr an diesen Bedürfnissen in ihrer Tagesstruktur orientiert sind, aber ziemlich wenig die eigenen Bedürfnisse sehen und die eigenen Grenzen sehen. Gerade Frauen. Und wir haben halt einfach mehr Frauen als, also viel, viel mehr Frauen als Männer im Training. Und ja, das ist für mich so ein bisschen eine Verschiebung, wo ich nicht mitgehe, die ich da rauslese.
Und meine Behauptung auf diese Frage ist, und da lasse ich mir auch gar nicht reinreden, das ist feststehend, Exi ist der lustigste Hund auf der Welt. Es gibt keinen lustigeren Hund als meine Exi.
Und damit schließen wir diese Folge.
Wir machen auf diese Folge jetzt einen Deckel drauf. Und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Tschüss, Jona.
Ciao.